Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielwahnsinn. Mit Jürg und Kai.
Die Foundation-Buchreihe von Isaac Asimov ist eine Science-Fiction-Geschichte, bei der es die fiktive Wissenschaft der Psychohistorie gibt. In dieser Wissenschaft werden gesellschaftliche Trends vorhergesagt, wie auch zum Beispiel der Fall des Imperiums und die Rettung der Menschheit durch die namensgebende Foundation. Dieses Vorwissen ist für das VR-Spiel Journey to Foundation nicht von Belang, könnte für den einen oder anderen aber hilfreich bei der Entscheidungsfindung sein. Denn der heutige Titel vom mittlerweile geschlossenen kanadischen Entwickler Archaeact folgt zu einem großen Teil der Telltale-Adventure-Formel. Ob und wie es ins Bild passt, dass an manch anderer Stelle geballert werden darf, erfahrt ihr jetzt im Test. In dem rein nur für VR erhältlichen Journey to Foundation schlüpft ihr in die Rolle der Agentin Alice Ward. Auf einer Raumstation der sogenannten Phalanx ist die Tochter der Vizekönigin entführt worden. Glücklicherweise besitzt Agentin Ward eine Fähigkeit, die leichte Life is Strange Vibes versprüht, kann sie doch die Gefühle ihrer Mitmenschen sehen. Über den Köpfen verschiedenster NPCs kann man mittels dieser besonderen Eigenschaft so etwas wie kleine Smileys sehen. So geben euch rauchende, schwarze, kleine Köpfe mit grünen Augen und Grinsegesicht oder zum Beispiel rote Augen mit boshaft verzerrtem Mund einen Einblick in die Gefühlswelt eures Gegenübers. In Gesprächen könnt ihr dann wählen, warum er oder sie Angst hat oder fröhlich ist oder wütend. Die Gespräche und eure Handlungen im Spiel haben typisch für Spiele, die nach der Telltale-Formel funktionieren, Einfluss auf die Handlung. Ob ihr in Journey to Foundation, also eher pro der namensgebenden Foundation arbeitet, oder eher eurem Eid folgt, dem ihr gegenüber dem Imperium geschworen habt, ist eure Wahl. Der Einblick in die Gefühlswelt funktioniert komischerweise nicht immer. Warum, wieso und weshalb, wissen hier wohl nur die Entwickler. Neben diesem Einblick erlangt ihr kurz nach Spielstart noch die Möglichkeit, die Gedanken einer Person direkt zu hören. So wiederholt eine Person zum Beispiel immer den Code für ein Zahlenschloss, weil besagte Person diesen Code nicht vergessen will. So erfahrt ihr nicht nur, wie es den Mitmenschen um euch herum geht, ihr kitzelt so auch Hinweise aus ihnen heraus, an die ihr sonst nie herangekommen wärt. Später im Spiel könnt ihr euer Gegenüber sogar manipulieren, indem ihr bestimmte Gefühle stärkt oder schwächt. Ein Beispiel: Eine Wärterin bedroht einen Gefangenen, der einen geheimen Übertragungsschlüssel herausrücken soll. Dreht man nun die Wut der Wärterin auf das Maximum, erschießt sie vor Wut den Gefangenen, der sein Geheimnis mit ins Grab nimmt. Doch hier ist noch lange nicht Schluss, da ihr später in Gefechten sogar die Möglichkeit besitzt, den Geist eurer Gegenspieler auszuschalten oder anders gesagt seine Gedankenwelt und so sein Geist zu zerstören. Eine Art Macht-Move, auf den jeder Sith Lord stolz wäre.
Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder.
Und wer sich jetzt denkt, hat er da eben Gefechte gesagt? Ja, richtig hingehört. Es gibt regelrechte Ego-Shooter-Sequenzen im Spiel. In denen werden die Blaster nicht auf Betäubung gesetzt, da, wenn es zum Kampf kommt, Gespräche überflüssig sind, beziehungsweise jeglicher Versuch der friedvollen Kontaktaufnahme gescheitert ist. Einmal aus dem Halfter gezogen, kann man im späteren Spielfortschritt die Schussart des Blasters ändern. Von einem normalen Einzelschussmodus wechselt man später zu einem Schrotflintenähnlichen Streuschuss, einem schnellen Salvenmodus oder einer Art Scharfschützenmodus hin und her, je nachdem, was die aktuelle Situation erfordert. An eurem rechten Handgelenk seht ihr die Lebensanzeige und den Vorrat für die vorher erwähnten Geistattacken. Die gegnerische KI in den Gefechten ist selten herausfordernd, und wenn ihr das Zeitliche segnet, so liegt es eher an der Masse als an der Klasse. Oder wie bei mir 2-3 Mal an der eigenen Ungeduld. Und obwohl die Kämpfe nicht so recht zum restlichen Adventure-Stil des Spiels passen, so lockern sie doch das Spielgeschehen auf. Sie sind nicht zu schwer, aber auch nicht zu trivial. Jedoch fand ich diese eingestreuten Action-Einlagen zum Beispiel in Red Matter 2 besser. Das restliche Spielgeschehen, also alles neben Reden und Ballern, ist VR-Standard. Genauer gesagt, scheint Entwickler Archiect eine To-Do-Liste abgearbeitet zu haben von Dingen, die man in VR machen kann. Wer noch nie einen VR-Titel gespielt hat, hier nochmal zur Erklärung. Je nach Spiel habt ihr mal einen Körper, mal keinen, aber ihr habt immer Hände, mit denen ihr in die Spielwelt greift. Und in Journey to Foundation macht ihr damit alles, was man in VR damit machen kann. Verschiedenste Schalter umlegen und Knöpfe drücken, Schiebetüren, die nur einen Spalt breit offen sind, mit den Händen aufschieben, mit einem Schneidbrenner Abdeckplatten von Konsolen entfernen oder Schrauben von Lüftungsgittern entfernen, damit man diese danach aufschieben kann, an einem Holo-Würfel ein Hacking-Minispiel machen, mit den Händen vorgegebene Gesten nachmachen, wie etwa einen Militärgruß, Leitern hoch oder runter klettern oder sich an Felsvorsprüngen entlanghangeln. Komisch nur, dass man die Kletterpassagen, also alle, optional überspringen kann. Wer also sagt, Klettern in VR ist nie geil oder wer einfach Höhenangst hat, kann dieses Spielelement auslassen. Das passt sogar zum Adventure-Gedanken des Spiels, wobei es dann wieder komisch ist, dass ich zum Beispiel die Schusssequenzen nicht überspringen kann. Was von den erwähnten VR-Interaktionen nervig war, waren die Gesten. Eine Person grüßt uns und wir müssen zurückgrüßen. Außer einem viel zu leichten Vibrieren der Controller bekommen wir kein Feedback, ob wir den Gruß richtig erwidert haben, da die Gestensteuerung nicht so intuitiv ist, wie sie sein sollte. An einer Stelle muss eine Rebellenbasis infiltriert werden. Der Typ am Tor macht einen Gruß und wir müssen ihn korrekt nachmachen, da wir sonst als Spion enttarnt werden. Nicht nur diese Stelle, sondern generell war es immer nervig, wenn Gesten gemacht werden mussten, weil das, wie erwähnt, nicht intuitiv war. Aber die Gestensteuerung ist im Spiel, weil es gefühlt halt auch so ein VR-Ding ist, was auf der VR-To-Do-Liste stand. Von den Komfortfunktionen hat Journey to Foundation alles an Bord, was ein ordentlicher VR-Titel mitbringen muss. Ihr könnt normal laufen oder euch teleportieren lassen Und freies Drehen ist ebenso möglich wie das Umschalten in verschiedenen Winkeln. Und egal, ob ihr sitzend oder stehend spielt, auch dann geht alles gut von der Hand und das Aufheben von Gegenständen vom Boden, wenn sitzend gespielt, ging auch meist problemlos. Die schönste Komfortfunktion von Journey to Foundation ist jedoch die deutsche Sprachausgabe, auch wenn hier nicht die besten Synchronsprecher Deutschlands zu hören sind. Aber sie machen ihre Sache doch meist gut, auch wenn die Abmischung beim Sound hier und da besser sein könnte. Das liegt aber nicht an den Sprechern, sondern am Spiel bzw. dessen Soundeinstellungen. Weil ich sagte, meist gut, ein Sprecher passt leider so gar nicht ins Bild. Damit ihr gedanklich mitkommt, wir befinden uns in einem Science-Fiction-Universum und treffen später einen Schmuggler, der, nun ja, so ein bisschen Han Solo-Vibes hat. Der klingt aber nun leider nicht so.
Hören Sie, Ihre Revolution kann mir gestohlen bleiben und Sie ebenfalls, Prinzessin. Ich habe saubere Arbeit geliefert und will Geld sehen, damit basta.
Sondern so.
Fellfreunde, wir haben Rettungseinsätze zu erfüllen.
Wer die Paw Patrol und Ryder nicht kennt, hat damit kein Problem. Aber ich muss leider sagen, sorry, das passt überhaupt nicht. Aber an sich ist es halt trotzdem angenehm, dass hier eine deutsche Vertonung an Bord ist.
Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir sind hier, um zu helfen.
Ich? Mache mir keine Sorgen. Sie sind es, die sich wie gewöhnliche Verbrecher auf die Station geschlichen haben. Jetzt Hände auf den Scanner.
Sie haben die Ehre, Agent.
Nicht so angenehm ist leider die Grafik, beziehungsweise die grafische Präsentation. Es gibt keine dynamischen Schatten im Spiel. Man merke hier an, Entwickler Archeact hat die VR-Umsetzung von Doom 3 gemacht. Dadurch, also durch das Fehlen der dynamischen Schatten, wirkt alles steriler, als es sein müsste. Hinzu kommt ein recht starkes Kantenflimmern. Nicht so stark, dass es Kopfschmerzen verursacht, aber hier ist es mir wirklich aufgefallen und ich bin sonst nicht so quengelig, was das angeht. Hier und da werden plötzlich Wände nicht mehr dargestellt, was wohl an einer falschen Einstellung der Unreal Engine liegt, die alles Nicht-Sichtbare ausblenden kann. Blöd nur, wenn ich die Wände des Raumschiffs noch sehen müsste, wenn ich an einem Flur an der Ecke stehe. Hier nicht. Hier guckst du in den Weltraum. Oder besser gesagt, auf das Schlimmste an der ganzen grafischen Präsentation. Der überall verwendeten Fototapeten. Es gibt ja Spiele, die große Panoramen geschickt kaschieren. Dem VR-Vorzeigetitel Moss gelingt das sehr gut. Und auch der Star Wars-Titel Tales from the Galaxy's Edge verbindet gut in 3D gebaute Landschaften mit platten Hintergründen. Nur leider war den Entwicklern das alles egal. Oder sie haben ihr Spiel nie selbst in VR getestet. Weil in VR sieht so eine Fototapete halt einfach, sorry, wenn ich das hier so hart sagen muss, scheiße aus. Flat auf einem Bildschirm mag sowas noch funktionieren. In VR nicht. Zumal sie auch noch alle niedrig aufgelöst sind. Dabei könnte es so schön sein. Man ist in einer Stadt unterwegs und im Hintergrund ist ein Berg mit einem riesigen Wasserfall. Nach dem Anflug auf einem Planeten sieht man eine Art intergalaktisches Weltraumtor. Oder ist es ein Bergbau-Asteroid? Keine Ahnung, es war ja so schlecht aufgelöst. Hinzu kommen die merkwürdigen Maßstäbe. Wir kommen zu Beginn des Spiels an der Phalanx an. Eine Verteidigungslinie im Weltraum, bestehend aus scheinbar mehreren Basen. Nur leider sieht es aus wie ein etwas breiterer Energieschild, an dem ich oben oder unten vorbeifliegen könnte. Da passt die Grafik nicht zum Erzählten. An anderer Stelle haben wir einen unscharfen Ausblick, weil Fototapete, auf einen Turm. Der muss ausgeschaltet werden, sagt uns eine andere Agentin. Störsignal und so. Doch obwohl wir den Turm von einer Klippe aus sehen und in eine Stadt müssen, gehen wir nur zweimal ums Eck und klettern ein wenig und sind da. Moment, es sah aus, als müsste ich mindestens eine halbe Stunde dahin latschen. Sei's drum, wenigstens wird hier die Spielzeit durch solche unnötigen Laufwege nicht künstlich gestreckt. Neben dem ganzen Gemecker muss ich aber eins zugeben. Von dem Spiel gibt es auf der Meta-Quest eine Probeversion, in die man reinschnuppern kann. Und wenn mir das Spiel hier gar nicht gefallen hätte, dann hätte ich es auch nicht gekauft. Soll heißen, die restliche Grafik, also die Charaktere und das generelle Szenenbild sind ganz stimmig. Ich hatte an anderer Stelle gesagt, das Spiel versprühe Telltale-artige Vibes und das kann man auch auf die Grafik anwenden. Sie wirkt telltale-ig, hat also diesen comicartigen Look, verzichtet jedoch auf dicke Cell-Shading-Outlines. Von der Musik im Spiel ist nichts hängen geblieben, aber auch nichts negativ aufgefallen. Es gibt keine düdelige, nervige, immer wiederkehrende Fahrstuhlmusik oder ein stimmiges. Das im Gedächtnis bleibt. Dafür ist der Sound ordentlich und auch in 3D. Ihr hört also deutlich, wenn euer Gesprächspartner hinter euch steht oder ihr von links blöde angequatscht werdet, um eines der vielen optionalen Gespräche zu führen. Zu Beginn des Spiels habe ich davon noch jedes mitgenommen. Ich wollte immer hören, was Person A oder B zu sagen hat oder wie sie über Person C denkt. Leider wurde die Geschichte ab Kapitel 2 recht vorhersehbar und so haben mich im späteren Spielverlauf auch die optionalen Gespräche immer weniger interessiert. Das ist komisch, rede ich doch in Baphomets Fluch Reforged, welches ich aktuell spiele, mit jeder Person über jeden noch so unnützen Gegenstand.
Kennen Sie diese rote Nase?
Ich glaube nicht.
Was halten Sie von diesem Taschentuch?
Absolut eklig, Monsieur.
In Journey to Foundation habe ich später nur noch Gespräche angefangen, wenn ich es von der Story her musste, und habe auch in diesen Gesprächen nur die essentiellen Quest-Dialoge ausgewählt. Die Geschichte des Spiels wird in 6 Kapiteln mit einigen kurzen Zwischenkapiteln erzählt und ich war nach grob 6 Stunden durch. Wer auf optionale Gespräche Wert legt, ist sicher noch eine Stunde länger in Isaac Asimovs Welt unterwegs. Und diese Länge war ganz angenehm. Durch die Art des Spiels, also ein Adventure, bei dem eure Entscheidungen einen Einfluss auf die Geschichte haben, lädt auch die kurze Spielzeit zum erneuten Durchspielen ein. Leider habe ich zu viele Spiele dieser Art gespielt und Journey to Foundation fehlt der Zauber des Neuen, den andere Spiele, wie etwa The Walking Dead Season 1 oder Life is Strange hatten. Wer hier genug dieser Spiele gespielt hat, weiß, alles klar, ich brauche das nicht ein zweites Mal machen. Was im Spiel noch ein wenig blöd ist, es wird nicht gezeigt, wann und wo gespeichert wird. So kam es zum Beispiel vor, dass ich eine Stelle 3-mal spielen musste, einfach weil der Speicherpunkt erst irgendwann nach einem Gespräch kam. Wer tiefer in die Geschichte eintauchen möchte oder mehr zum Hintergrund und Isaac Asimovs Welt erfahren will, kann das im Spiel, im Hauptmenü oder immer zwischen den einzelnen Kapiteln in der Enzyklopädie Galactica machen. Egal ob Personen, Orte, Regierungen oder die zugrunde liegende Hintergrundgeschichte bzw. das erdachte Universum. Hier könnt ihr alles nochmal nachlesen. Auch die bisherige erlebte Story des Spiels selbst solltet ihr mal eine längere Pause eingelegt haben. Journey to Foundation, fand ich, war ein ganz okayes Game. Nichts war so richtig mega gut, nichts war aber auch so richtig mega schlecht. Bis auf die Grafik, da das hier wohl einer der grafisch schwächsten VR-Titel war, die ich je gespielt habe. Was im Großen und Ganzen an der eigentlichen Präsentation liegt. Die Grafik zeigt zu wenig, wie etwa beim fehlenden Spiel von Licht und Schatten. Am Ende des Spiels landet man mit seinem Raumschiff auf einem Planeten und hat einen fantastischen Ausblick und wird auch im Spiel selber gefragt, na, wie sieht's aus? Und ich dachte mir nur, es sieht beschissen aus. Und das ist wirklich schade, wie man es halt in diesem Spiel nicht geschafft hat, Panoramen zu erzeugen. Momente, die im Gedächtnis bleiben. Die Geschichte hat bei mir auch nicht gekickt. Und so komme ich am Ende leider zu einer unspektakulären 5 von 10. Leider, weil es eben ganz okay war. Es war nicht so lang, quasi ganz angenehm für zwischendurch. Und holla, wir wollen nicht vergessen, eine deutsche Synchro ist gerade bei VR-Spielen keine Selbstverständlichkeit. Aber ich werde es kein zweites Mal spielen und in ein paar Jahren mich nicht mehr daran erinnern, es je gespielt zu haben. Für Fans der Foundation-Buchreihe oder der Apple-Plus-Serie ist das Spiel sicher ein Blick wert. Und die fühlen sich in der Welt sicher auch wohler als ich, der mit dem Universum nichts anfangen konnte. Journey to Foundation ist für die Meta Quest 3, die Pico 3 und die PlayStation 5 VR erhältlich. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.